Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Bin ich meines Bruders Hüter? Das ist eine Frage, die kommt aus dem Alten Testament und zwar stellt sie ein Mörder. Zwar ist es der Herr Kain, der hat gerade seinen Bruder den Abel erschlagen, kommt allein nicht nach Hause und die Eltern fragen ihm, hör zu, wo ist denn dein Bruder? Und der sagt drauf, ne, bin ich meines Bruders Hüter? Eine zentrale Frage, bin ich meines Bruders Hüter und wenn ja, wie behüte ich ihn? In der Tat liegt in dieser Frage natürlich die Antwort im biblisch-christlichen Sinn schon drin. Ja, bist, also du bist deines Bruders und, sagen wir dazu, Schwester, nur der hat keine Schwester gehabt, daher kein Hüter. Ich habe eine ganz liebe E-Mail gekriegt und da geht es um einen kirchlichen Skandal. Dieser kirchliche Skandal hat sich vor einigen Jahren offenkundig abgespielt in Deutschland draußen. Da haben sie zwei junge Leute im Auto erschlagen. Ganz knapp vor zu Hause und weißt eh, Dörfel, Riesenauflauf und so weiter und so fort. Und dann kommt der Pfarrer und der Pfarrer war aber jetzt gar nicht der Pfarrer von dort, sondern wer anderer. Und der kam besoffen. Dem wurde es zu viel. Der hat sich vorher zubechert gehabt und hat dementsprechend also diese Beerdigung geschmissen. Es ist zu einer unglaublichen publizistischen Welle anscheinend in Deutschland gekommen. Auch die Bild-Zeitung hat sich dessen angenommen und hat da also herumgekeift bis zum geht nicht mehr. Und anscheinend ist es dann auch so gewesen, dass die kirchliche Obrigkeit diesen armen Hund verlassen hat. Also der ist aus dem Dienst ausgetreten und anscheinend jetzt auch schon verstorben. Die Briefschreiberin schreibt mir, wie unglaublich betroffen sie davon ist. Und zwar nicht davon, dass das am Pfarrer einfach zu viel war und der hat sie niedergeschächert, sondern über den Umgang mit diesem Pfarrer. Kann denn das wirklich sein, inklusive der kirchlichen Obrigkeit, dass es so läuft, dass jemand, der offenkundig eh schon völlig überfordert ist, noch eine draufkriegt. Das kann's ja jetzt nicht sein. Also ich habe vorhin noch mit Google ein bisschen rumgesucht, habe jetzt nur noch einen einzigen Bericht darüber gefunden, der sehr, sehr knapp, sehr, sehr hart formuliert war. Dort anscheinend, auch mit der Anklage an, der Mann, Kollege scheint also Alkoholprobleme gehabt zu haben. Und das scheint also auch der Obrigkeit bekannt gewesen zu sein. Ja, jetzt hat man den also trotzdem im Dienst belassen. In der Kirche muss es doch andere Möglichkeiten geben. In der Kirche muss es andere Möglichkeiten geben, jemanden eine Grenze zu setzen. Schauen Sie, Leute, die in der Kirche arbeiten, wurscht, ob sie jetzt angestellt sind oder ob sie ehrenamtlich sind, haben ja ein Hauptproblem. Und das ist das der vollkommenen ständigen Selbstüberforderung. Was in einer Pfarrgemeinde, jetzt wurscht, evangelisch, katholisch, orthodox, sonst was, an Arbeitsleistung erbracht wird, ist unvorstellbar. Also das ist alles absolut unbezahlbar und ist ein Wahnsinn. Jetzt ist natürlich die Fragestellung, wie setze ich jemanden eigentlich eine Grenze? Und diese Fragestellung ist ganz, 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 ganz schwer zu beantworten. Ich selbst bin sehr, sehr betroffen davon, dass ich vor zwei Tagen gab so die Herbst-Schulanfangs-E-Mail von der Superintendentin und darin hat sie geschrieben, dass ein lieber Kollege im Krankenstand ist. Ja, der Kollege hat bereits im Vorjahr ein Burnout-Syndrom erlitten, war dann 3-4 Monate dienstfrei gestellt, war in der Psychiatrie, hat meines Erachtens viel zu schnell wieder begonnen, zwar eh reduziert, aber er hat viel zu schnell begonnen. Das, wenn man ihn kennt und weiß, wie sich der dauernd hineinhaut, hat er einfach zu schnell begonnen. Ja, der liegt jetzt im Krankenhaus, hat eine Krebsoperation hinter sich und wird jetzt gleich dann die dritte Chemotherapie kriegen und es geht ihm ganz, ganz, ganz schlecht. Die nächste Operation an den Lymphknoten ist ihm bereits angekündigt worden. Wir beten alle für ihn. Es ist einfach auch jemand, der sich im Dienst und in der Liebe zu seiner Kirche und zu seiner Gemeinde völlig aufgerieben hat. Anders kann man das jetzt nicht sagen. Hier stellt sich natürlich die Frage des Grenzesetzens. Was hätte die Superintendentin schlussendlich tun sollen? Was hätte der Oberkirchenrat tun sollen? Soll man jemanden, der sagt, na, er ist wieder fit, er geht wieder in den Dienst, sagen, na, sie gehen jetzt nicht in den Dienst? Sehr große Frage. Wir wissen es nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne den Fall zu wenig, bin davon nur sehr, sehr betroffen und hoffe natürlich von ganzem Herzen für den Mann und für seine Familie, für seine beiden gerade pubertierenden Töchter, dass er überlebt, dass er wieder gesund wird, dass er ins normale Leben zurückkehren kann. In der Tat stellen wir das ständig und ständig fest. Es gab in der evangelischen Kirche das berühmte Horrorjahr. In diesem Horrorjahr haben von uns damals 220, heute noch 170 Pfarrern 3 Selbstmord begangen und 3 sind vollkommen ausgeflippt und nicht mehr dienstfähig, auch nach der Therapie, in der Psychiatrie gelandet. Damals hat man eine große Initiative begonnen, hat sehr, sehr viel getan, dass die Leute Supervision nehmen, dass sich die Dinge hier nicht so anstauen, zweifelsohne sehr unbefriedigend, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt hat. Man hat gerade noch im Jahr Recht auf 3 Supervisionsstunden, die von der Kirche bezahlt werden. Ich zahle immer mehr Supervision selber und ich weiß, in dem Geschäft braucht man das. Man bekommt so viel ab und auch dieser Supervisor hat eine ganz, ganz wesentliche Funktion, nicht nur über Probleme zu sprechen, sondern auch, und das darf er, da ist eine Rolle dazu, einem Grenzen zu setzen und zu sagen, jetzt geben Sie Ruhe. Heute habe ich etwas sehr Positives erlebt. Ich war heute in der ersten Schulkonferenz und was ich dort gehört habe, was man mir für einen Stundenplan geben will, das ist lächerlich. Das ist ein Wahnsinn. Da ist irgendwo geredet worden von 5 Stunden jeweils mit einem einzelnen Schüler. Das heißt auf gut Deutsch für 15 Schüler sage und schreibe 9 Stunden Schulunterricht. Eine Stunde mit einem einzelnen Schüler ist ein Wahnsinn. Ich habe das manchmal, wenn ihr 3er-Gruppen habt und 2 sind krank und du hast einen einzelnen Schüler, es ist furchtbar. Also so ein kleiner Zwerg, 1., 2. Klasse Gym, der steht mit dem Rücken zur Wand, der hat keine Ahnung, was ich überhaupt tun soll. Ich weiß dann auch nicht, was ich tun soll. Der taumelt dann irgendwie völlig fertig aus der Stunde hinaus. Das geht nicht. Dann ins Kaffeehaus mit den Kleinen gehen kann man auch nicht, weil der weiß dann auch wieder nichts zu reden, ist dann auch überfordert und so. Also, das geht nicht. Deswegen habe ich heute meine Luise Müller angerufen, meine Superintendentin, und deren Spruch war ganz einfach, das geht nicht, Hans. Ich kriege jetzt dann noch eine schöne E-Mail, wo drinnen steht, das geht nicht. Und damit habe ich jetzt etwas ganz Wichtiges für mich. Ich habe den Rückhalt. Den Rückhalt, etwas nicht zu machen, eine Arbeit nicht zu übernehmen, zu sagen, das geht nicht und ich hab den Rücken frei. Und ich denke, in Wirklichkeit ist das das Zentrale. Wir sind die, die oft und oft und oft zu viel tun. Wir sind sehr unsicher allesamt in unserer Kirche. Wir wollen alles tun, was nur geht. Und dabei stellt sich in Wirklichkeit heraus, dass uns natürlich Heiliger Geist, den haben wir wohl, aber es sind uns Grenzen gesetzt. Und wenn es etwas gibt, was in der Kirche, in jeder Gemeinde wirklich zentral ist, und da kommen Sie jetzt ins Spiel hinein, dann ist es der Satz am Bruder oder Schwester, das geht nicht, lass es, das darfst nicht tun, das ist ein Blödsinn, das geht nicht. Sehen Sie, und da kommen wir jetzt zu Ihnen. Zu Ihnen als Christen, als liebe Zuhörer, ja, so kann man selbst Überforderung, die so häufig ist unter den Christen, ganz klar eine Grenze setzen. Da kann man hingehen und sagen, okay, das lassen wir. Lass es. Das hat keinen Sinn. Du machst dich kaputt. Und es wird dir niemand irgendwie geortet böse sein, wenn du ganz normal, ganz realistisch sagst, das geht nicht. Ja, meine Lieben, ich bitte Sie um was. Sagen Sie das Ihren Brüdern und Schwestern, die Ihnen begegnen. Sagen Sie ihnen, das geht nicht. Lass es. Es wird dir niemand böse sein. Sie können dazu sagen, Gott liebt dich, auch wenn du nicht alles zusammenbringst, weil er sehr genau weiß, dass du ein sterblicher Mensch bist und nicht der liebe Gott selbst. Ja, und Ihnen? Meine Lieben, überlegen Sie sich's. Wo überfordern Sie sich total? Wo brauchen Sie diesen Satz? Lass es. Wo brauchen Sie dieses, das geht nicht? Überlegen Sie sich das einmal. Schreiben Sie es mir. Sagen Sie es Bruder oder Schwester. Sagen Sie es in Ihrer Familie. Sagen Sie es Ihren Freunden. Holen Sie sich dieses gut christliche, das geht nicht, lass es ab. Ja, und für die, die jenseits dessen sind, für die beten wir. Einen gesegneten Abend Ihnen allen.